Die Hälfte des Äthers, Radio Lora, die Radiofrauen, die feministischen Sendungen am Montag, organisiert von den Frauen jeglicher Zugehörigkeit und das im Hinblick auf gesellschaftliche Verhältnisse. Heute fühle ich mich ganz besonders geehrt, im Anschluss an Pandoras Box berichten zu können. Pandoras Box, die ebenfalls über Jahrzehnte unter anderem mit Sabine, Mona und vielen, vielen anderen funktioniert und über den Äther gegangen ist. Im feministischen Gesundheitsmagazin berichte ich seit über 30 Jahren und das damals zum Beispiel über die Unterführungen ohne tote Winkel, ein Kampf, der in der Stadtentwicklungsdiskussion stattgefunden hat zugunsten von Frauen. Dann eine Gruppe von Feministinnen, die die Parthenogenese erforscht hat, also Kinder gebären ohne männliche Zugänge und so weiter und so fort. Ich hatte die Chance, im letzten Jahrhundert vor allem positive News im Bereich der Gesundheit berichten zu können von über 25 Frauengruppen, die selber an irgendeinem Thema geforscht oder gearbeitet haben. In diesem Jahrhundert, also seit 2000, haben wir eine massive Veränderung gehabt im Gesundheitsmagazin zugunsten von Negativ-News. Das heißt, all den News, wo in der Gesundheitsindustrie wir, die Frauen jeglicher Zugehörigkeit, die Kinder, entweder massiv unter Druck geraten und wo definitiv die Gesundheitsindustrie zugunsten von Kapital sich richtet und nicht zugunsten des Wohles von Patientinnen. Das zeigt sich in vielen, vielen einzelnen Themen. Heute möchte ich etwas berichten über die Stadtentwicklung Zürich. Ich möchte etwas berichten über die ANME, die Association pour la Médecine Naturelle im Bereich Europa. Ich möchte etwas berichten über die Psychologiewoche des IAP, des Institutes für angewandte Psychologie, wo es seit Beginn, das heißt seit 100 Jahren, darum geht, in der Psychologie nicht nur Einzelpersonen zu diskutieren, Einzelpersonen zu analysieren, sondern wo es beispielsweise um Verkehrspsychologie geht, um Psychologie im öffentlichen Raum. Das heißt, alles, was uns betrifft, wenn wir die Haustür verlassen, wenn wir zur Schule gehen, wenn wir arbeiten und so weiter. Wenn wir noch Zeit haben, berichte ich noch über die Gürtelrose, die in diesem Sommer einen ziemlichen Ausbruch international veranstaltet hat und was wir als Selbsthilfemethoden zur Verfügung haben. Ich beginne aber mit der Stadtentwicklung. Vielleicht denkt ihr, dass Stadtentwicklung, was denn das zu tun hat mit der Gesundheit? Es ist ganz einfach. Schon vor einem Vierteljahrhundert hat Saskia Sassen, eine internationale Städteplanerin aus Amerika, Kanada, darüber erzählt, was es bedeutet, wenn in Städten sowohl die Feuerwehrfrauen wie die Pflegerinnen, wie die Polizistinnen, wie die Lehrerinnen, also all diese Berufsfrauen, die zur Grundversorgung einer Stadt vorhanden sind, hier leben müssen, könnten, müssten, dass all diese Menschen an den Rand einer Stadt gedrängt werden. Das heißt, dass beispielsweise Mütter einen Arbeitsweg pro Tag von 2 bis 3 Stunden rechnen müssen. Diese 2 bis 3 Stunden geht ihnen ab an der persönlichen Gesundheit. Es geht ihnen ab an der Schulung ihrer eigenen Kinder, also Schulaufgaben machen gemeinsam. Es geht ihnen weg vom Kochen zu Hause, selber kochen und nicht Fertigprodukte auf den Tisch bringen und so weiter und so fort. Es ist massiv ein Thema und wie gesagt, vor 30 Jahren gehörte es zu den feministischen Aufgaben und das ist eigentlich überhaupt nicht revolutionär, zumindest unter Führungen in Zürich so zu planen und herzustellen, dass es beispielsweise keine toten Winkel gibt, das heißt, dass Frauen auf ihrem Heimweg sicherer sind. Natürlich hatten wir auch noch andere Vorschläge, zum Beispiel das Begleittaxi und so weiter. Nun, die Städteentwicklung. Es gab vor 2 Wochen eine Veranstaltung, und zwar von den urbanistas.ch organisiert und von der Urban Equipe. .ch organisiert. Feministisch, frauenfreundlich engagierte Architektinnen und Städteplanerinnen hier in Zürich. Leider ist die Veranstaltung eine totale Bubble-Veranstaltung unter sich geblieben, wo eigentlich nur Frauen entweder aus der Zürcher Kunsthochschule oder aber Architektinnen vor Ort waren. Es gab weder Frauen aus dem Bereich Gewerkschafterinnen noch Frauen aus dem Frauenstreikhaus oder anderen feministischen Zugehörigkeiten. Das ist außerordentlich schade, weil Lia Zingrebe aus Weimar darüber berichtet hat, wie sie versucht haben, mit Schülerinnen darüber zu reden, wie könnte eigentlich eine Stadt aussehen, wo die Schulhäuser so sind, wie mir das gefällt, wo der Schulweg so ist, dass wir sicher sind, dass wir mit dem Trotti fahren können, wo wir unsere Kinder in nächster Nähe auf den Spielplatz schicken können und das ohne, dass wir jede Sekunde Aufsichtspflicht haben und so weiter und so fort. Und natürlich bezahlbares Wohnen. Das heißt, ein Wohnen, wo wir nicht unsere gesamte Lebensplanung damit verbringen müssen, die Mieten zu bezahlen. Diese Veranstaltung war insofern interessant, als diese Weimarer Frauen dann gemerkt haben, die Bürokratinnen in Weimar haben von frauenfreundlicher Stadtentwicklung noch nie etwas gehört und sie haben auch noch nie darüber nachgedacht, dass Kinder sehr wohl und Schülerinnen sehr wohl eine Vorstellung darüber haben, wie eine frauenfreundliche, eine kinderfreundliche Stadt aussehen könnte. Das heißt, die Kinder und die Jugendlichen haben dann nicht ein Programm für sich gemacht, sondern ein Programm für die Bürokratinnen und mit ihnen darüber diskutiert. Und das ist der Grund, warum ich euch heute etwas darüber erzähle. Nämlich, weil, wenn wir in Zürich genauer hinschauen, liebe Zuhörerinnen, wir haben in Zürich, es ist wirklich so, wir haben in Zürich eine Direktorin, das ist nicht jetzt Gender bla bla bla, sondern wir haben eine Direktorin für den Städtebau. Wir haben eine Direktorin für die Städteplanung. Wir haben an der ETH mindestens 2 bis 3 Professorinnen, die sich mit Städteplanung auseinandersetzen. Unter anderem die Silvia Welti, Professorin. Ja? Alle diese 3 Frauen verdienen einen Lohn, wo ein Monatslohn ungefähr so viel ist wie ein Jahresgehalt einer alleinerziehenden Mutter, die von Sozialhilfe abhängig ist. Das ist nachzuschauen unter Lohnentwicklung bei den Bürokratinnen. Könnt ihr selbst herausfinden. Alle diese 3 Frauen wohnen im Grünen, dezentral. Alle diese 3 Frauen haben die Möglichkeit, sich digital abzusichern. Das heißt, sie haben im Hintergrund Männer, die ihnen helfen, zum Beispiel auf der Google-Suche bestimmte Einträge zu löschen. Im Gegensatz zu den alleinerziehenden Müttern, die beispielsweise, wenn ihre Kinder gemobbt werden auf Social Media, praktisch keine rechtliche Handhabe haben, um irgendetwas zu tun, um ihre Kinder zu beschützen. Liebe Zuhörerinnen, alle drei Frauen sind absolut privilegiert und alle drei Frauen schwärmen von der Verdichtung in Zürich. Zum Beispiel die eine hat schon vor Corona von 16 Millionen Einwohnerinnen in der Schweiz geschwärmt. Und das unter anderem aufgrund der männlichen Statistikerzahlen in Zürich, die für heute sowieso absolut nicht mehr Gültigkeit haben. Die eine Professorin, die Silvia Welti, schwärmt von einem Verdichtungsraum zwischen Stuttgart und Rom, wo Zürich eigentlich gar nicht mehr vorkommt, obwohl die Stuttgarter ihren Bahnhof noch immer nicht gebaut haben und die Bahnlinien auch nicht wirklich gut funktionieren und so weiter und so fort. Aber ja, wir schwärmen von der Verdichtung, von der Größe, von der Leistung, vom Wachstum und natürlich indirekt auch vom Kapital. Was mich gewundert hat, ich habe dann die Frage gestellt an die Urbanistas und die Urban Equipe, also frauenfreundlich engagierte junge Architektinnen, junge Lehrerinnen und Städteplanerinnen. Habt ihr denn diesen Frauen mal Fragen gestellt? Habt ihr denn mal nachgefragt, um was es hier eigentlich in Zürich geht? Und es ist hochinteressant, es gibt zurzeit eine Initiative von Seiten der grünen Männer, nämlich dass die Direktion für Städteplanung gewählt wird. Also dass nicht mehr dieser Insider-Bubble-Klüngel Bürokraten unter sich ausmacht, wer diese Stelle bekommt. Wie gesagt, hoch gut bezahlt, also so gut bezahlt, dass es ungefähr monatlich einem Jahresgehalt einer alleinerziehenden Sozialhilfeempfängerin entspricht, dass diese Stellen wählbar werden. Also nicht nur die Stelle der Direktion der Städteplanung, sondern beispielsweise auch der Kultur. Das hat unter anderem beinhaltet, dass auch die Raumbörse, die viele von euch kennen, die versucht haben, selbstständig Platz zu finden in Zürich für ein Projekt, ein Frauenprojekt oder aber auch ein Unternehmerinnenprojekt. Liebe Zuhörerinnen, diese anwesenden Frauen hatten weder Interesse an dieser Initiative noch aber an der Frage, wie können wir diese Frauen, die eigentlich die Entscheidungen treffen, die eigentlich frauenfreundliche Vorbilder sein könnten, die eigentlich profitieren von den 68er Feministinnen, die dafür gekämpft haben, dass Frauen überhaupt solche Jobs bekommen. Ja? Diese drei Frauen haben sich in keinster Weise dafür engagiert und die anwesende junge Generation hat sich auch nicht verantwortlich gefühlt, diesen Frauen auf die Zehe zu stehen und sie zur Verantwortung zu ziehen. Und das ist ziemlich, liebe Zuhörerinnen, das ist ziemlich erstaunlich. Ich möchte deswegen nochmal darauf zurückkommen, wie viele Frauen sich für Stadtentwicklung wirklich engagiert haben, zugunsten der Bevölkerung und nicht zugunsten des Kapitals. Und dazu gehört Saskia Sassen, die unterdessen natürlich auch schon pensioniert ist, aber dazu gehört beispielsweise auch Barbara Buser von Basel, die in Basel zusammen mit Quartierbevölkerungen unheimlich gute Vorschläge gemacht hat und diese politisch teilweise zumindest auch durchgesetzt hat. Dazu gehört Vesna Tomsø, die seit Jahrzehnten sich für menschenfreundliche Stadtentwicklung einsetzt, insbesondere übrigens auch für Mädchen, die bei Wohnige jahrzehntelang mitgearbeitet hat, die in Oerlikon draußen versucht hat, mit Mädchen und Frauen und anderen Bewohnerinnen zusammenzuarbeiten und so weiter. Liebe Zuhörerinnen, dazu gehört auch die Mietenmartha, eine gemischte Organisation. Dazu gehört auch der Mieterverband, der seit Jahrzehnten top aktiv ist für die Mieterinnen. Und dazu gehört auch die SP, mit den neuen Wohnschutzinitiativen, die unter anderem die Gemeinden dazu anhält, Mietrenditen nach einer Sanierung oder einem Ersatzneubau auf ihre Zulässigkeit zu überprüfen. Das heißt, dass wir zum Beispiel die Situation in Altstädten oder die Situation im Kreis 4, dass das niemals so hätte stattfinden können, wie das zurzeit ist, nämlich dass jedes dritte Haus ausgehöhlt wird, mit Neuwohnungen bestückt wird oder sogar ein Ganzneubau hingestellt wird mit all diesen Wohnungen, die kein Mensch mehr bezahlen kann. Und mit kein Mensch meine ich das, was ich sage, liebe Zuhörerinnen. Wir haben in Zürich längst nicht mehr die wirtschaftliche Situation der 90er Jahre. Wir haben nicht nur die CS, die zusammengebrochen ist, sondern wir haben eine ganze Reihe von großen Firmen, die ausziehen oder am Ausziehen sind, und zwar deswegen, weil die Steuern woanders interessanter sind. Und das sind aber die Mitarbeiterinnen, die überhaupt Mieten von 3.000 und mehr bezahlen können. Und liebe Zuhörerinnen, Altstädten, das ist obergrauslich. Jedes dritte Haus, und zwar die wunderschönen alten Häuser, die eigentlich durchaus imstande gewesen wären, zu renoviert zu werden, all das ist innerhalb der Corona-Zeit verschwunden, unter anderem mit einem chinesischen Investmentfonds, einem Immobilienfonds, der insbesondere in Altstädten aktiv geworden ist. Liebe Zuhörerinnen, wir haben bei dieser Veranstaltung der Urbanistas und der Urban Equipe über Gender die Fragen diskutiert, also die LGBTQ-Gemeinde, die Inklusionsfragen und so weiter. Und ja, sicher ist diese Diskussion richtig und wichtig, aber wir müssen auch über die wirtschaftlichen Hintergründe sprechen. Und wenn wir das eine außer Acht lassen und nur über Genderfragen diskutieren, dann wird die Diskussion sehr, sehr unrealistisch.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein. Komm mit mir, komm mit mir.
Fall hinein, Fall hinein, Fall in meinen Schlund.
Mach's dir, ich mach's dir.
Irene Brochen und das vor 30 Jahren. Wiedergespielt am Jubiläum von Radio Lora, Les Reines Prochaines. Und das im Gesundheitsmagazin, ein feministischer Blick auf die Gesundheitsindustrie. Wir waren bei der Stadtentwicklung und was sie mit der Gesundheit von Frauen jeglicher Zugehörigkeit, von Kindern, Schülerinnen und so weiter zu tun hat. Und wir kommen zur Psychologiewoche, 100 Jahre Institut für angewandte Psychologie. Das Institut wurde gegründet von Männern vor 100 Jahren. Und wenn ihr die Liste anschaut von den Personen, die dort unterrichtet haben während dieser 100 Jahre, da sind eine ganze Reihe dabei, die absolut zum öffentlichen Begriff geworden sind in der Schweiz. Unter anderem Helga Nowotny, Professorin unter anderem in St. Gallen für Betriebswirtschaft. Und sie gehört zu denjenigen, die einen außerordentlich interessanten Vorschlag auch schon bereits vor 30 Jahren gemacht hat, nämlich den Vorschlag, dass Manager quasi versichert werden müssen. Also dass Manager und CEOs, heute genannt, dass diese ihren Job und ihre Funktion versichern müssen. Das hätte bedeutet, dass wir dann so etwas wie eine dritte Geldinteressenpartei gehabt hätten, zum Beispiel in der CS, die im Hintergrund mit darauf geblickt hätte, was geht da eigentlich schon seit 10 Jahren schief. Und wir wissen seit 10 Jahren, dass die CS absolut gekränkelt hat. Das wissen wir beispielsweise nicht vom Radio Lora, weil wir haben leider keine wirklich gute Wirtschaftsredaktion mehr zum Raum Zürich. Aber wir wissen es von Paradeplatz Inside. Nun, eine solche Versicherung der Manager im Hintergrund hätte sicher nicht alle Probleme gelöst. Das können wir sehen an unserem Nachbarkanton Bayern, die mit dem Wirecard-Skandal absolut immer noch nicht imstande sind, diese ganzen korrupten Zusammenhänge zwischen Bürokratie, zwischen Politik und so weiter wirklich aufzuräumen und transparent zu machen. Aber es hätte trotzdem bedeutet, dass wir noch einen außenstehenden Blick gehabt hätten auf diese Bank. Ich finde diesen Vorschlag und fand diesen Vorschlag immer äußerst kreativ. Wie gesagt, Helga Nowotny schon bereits vor 30 Jahren in der Schweiz laut und deutlich am Vorschläge machen für den öffentlichen Raum. Dazu gehört, und ich möchte hier auch einen Mann erwähnen, Ulich Eberhard. Er war einer der ersten, der die Arbeitsbedingungen im Bereich Industrie angeschaut hat an der ETH. Und das ist hochinteressant. Deswegen wieder ein Vergleich zu unserem Nachbarkanton Bayern, nämlich das Technische Museum in München. Da gab es beispielsweise plötzlich einen Beitrag in diesem Technischen Museum der großartigen weltweiten Erfindungen. Ja, und zwar ein Beitrag über einen 12-jährigen Jungen, der 12 Stunden am Tag durch die Minengänge für die Kohle herumkriechen musste. Warum? Weil er als Kind überhaupt durch diese Gänge hindurchgekommen ist, im Gegensatz zu Erwachsenen. Das heißt, es wurden die Arbeitsbedingungen von Kindern im Technischen Museum von München thematisiert. Oh Schreck! Nun ja, das hat einen ziemlichen Skandal ausgelöst und dasselbe ist der Fall heute an der ETH, wenn wir beispielsweise Genderfragen diskutieren, eine ganz ungewohnte Thematik für diese hochgeachtete Institution, die weltweit Staudämme baut, die weltweit große Maschinen baut, die weltweit technische Erfindungen weitergibt. Alles ganz super toll, mal abgesehen von den Ökokatastrophen, die da im Hintergrund noch lauern. Zurück zu den Bedingungen der Arbeiterinnen und der Arbeiter. Ulich also hat an der ETH thematisiert, wie geht es eigentlich den Arbeiterinnen in der Autoindustrie beispielsweise. Und dafür ist er nach Ex-Jugoslawien gefahren, weil dort Projekte zustande gekommen sind unter dem Namen Humanisierung der Arbeit. Liebe Zuhörerinnen, ein super tolles Wort, ja. Was es aber eigentlich bedeutet hat, ist eine vollkommen technokratische Maßnahme, nämlich es hat bedeutet, dass Arbeiterinnen nicht nur 5 Handgriffe am Fließband machen dürfen, sondern 20. Das heißt, man hat versucht, den Stumpfsinn an diesen Fließbändern, natürlich nicht nur in der Autoindustrie, gilt in vielen Bereichen auch heute noch in der Nahrungsmittelindustrie, man hat versucht, diesen Stumpfsinn aufzulockern. Liebe Zuhörerinnen, das ist absolut nicht revolutionär. Damals war es revolutionär und die jugoslawischen Mitarbeiter waren außerordentlich stolz auf diese Projekte. Ulich hat sie dann an die Zürcher ETH mitgebracht und öffentlich diskutiert. Und auch das ist natürlich nicht auf Zuspruch gestoßen oder jedenfalls nicht nur. Heute ist Ulich aktiv im Bereich Europaberater und zwar unter anderem für eine zukunftsgerichtete, zeitgemäße Gesundheitspolitik. Er hat einen Entwurf zusammen mit Menschen aus diesem Bereich, also aus der Gesundheitsindustrie, entwickelt. Aber darüber berichte ich euch ein andermal mehr. Zurück zum Institut für angewandte Psychologie. Wie gesagt, der Unterschied ist, wir schauen nicht auf einzelne Menschen und ihre ganz persönlichen Bedürfnisse, sondern wir schauen, was passiert beispielsweise im Verkehr, wenn eine Tramführerin in der abendlichen Rush-Hour einen schnellen Entscheid entweder zugunsten des Trams oder zugunsten des öffentlichen Verkehrs oder zugunsten des Autos oder zugunsten der Velofahrerin, die nebenher fährt, treffen muss. Also die Psychologie im Verkehr, die Psychologie natürlich auch in der Städteplanung und so weiter und so fort. Hier haben wir in dieser Woche interessanterweise nicht direkt diese Themen angesprochen, mit Ausnahme der Verkehrs- und Sicherheitspolitik im öffentlichen Raum, sondern es ist interessanterweise die Jugend im Vordergrund. Unter anderem wird Filomena Sabatella live in einem Podiumsgespräch mit anderen darüber sprechen, sind Jugendliche faul? Eine Frage, die wir uns schon vor 50 Jahren gestellt haben. Eine Frage, die absolut selbst